Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS. Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend. Schweinegrippe. Sie ist in der Schweiz angekommen, die Pandemie lasse sich nicht mehr aufhalten, sagt das Bundesamt für Gesundheit. Siedlungsstopp rund um den Flughafen Zürich soll wegen des Lärms nicht mehr gebaut werden. Karadzic-Prozess. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher erhält einen Pflichtanwalt und mehr Zeit zur Prozessvorbereitung. Später dann Beziehungspflege in Zeiten getrübter Freundschaft. Bundesrätin Leuthard in Italien. Und Klimawandel. Das ist, wenn sogar die Kamele sterben vor Durst. Die Reportage aus Laikipia, Kenia, im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Zunächst jetzt Christian Löscher. Er hat den Nachrichtenüberblick.
In der Schweiz erkranken immer mehr Menschen an Schweinegrippe. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle hat sich gegenüber der Vorwoche verdreifacht, teilt das Bundesamt für Gesundheit mit. Besonders betroffen seien die Kantone Tessin und Genf. Insgesamt seien in der Schweiz seit Bekanntwerden der Grippe knapp 2000 Fälle nachgewiesen worden. Die Pandemie könne nicht mehr verhindert werden. Laut dem Bundesamt für Statistik könnten in der Schweiz 1 bis 2 Millionen Menschen an der Schweinegrippe erkranken. Die Regierung des Kantons Zürich will den Bau neuer Wohnhäuser rund um den Flughafen Zürich verbieten. Durch den Baustopp sollen weniger Menschen vom Fluglärm betroffen werden. Die Zahl der Lärmbetroffenen ist im Jahr 2008 auf gut 49.000 gestiegen. Das sind 2.000 mehr als gemäß Flughafengesetz zulässig sind, weshalb die Regierung Maßnahmen ergreifen muss. Die Zahl der Flugbewegungen zu beschränken ist jedoch nicht vorgesehen. Das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat dem ehemaligen Serbenführer im Bosnienkrieg Radovan Karadzic einen Pflichtverteidiger zugeteilt. Dies, weil Karadzic den Prozess boykottiert und an mehreren Verhandlungstagen nicht erschienen ist. Wie der UNO-Gerichtshof mitteilt, wird der Prozess bis am 1. März nächsten Jahres unterbrochen. Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas hat angekündigt, dass er nicht zur Wiederwahl antreten werde. Abbas hatte bereits zuvor zu verstehen gegeben, dass er auf sein Amt verzichten wolle, falls Israel nicht einem vollständigen Baustopp in jüdischen Siedlungen zustimmen sollte. Die Swisscom akzeptiert die hohe Buße nicht, die von der Wettbewerbskommission ausgesprochen wurde. Man werde die Verfügung der WEKO anfechten, so die Swisscom. Die Wettbewerbsbehörde hat eine Buße von 220 Millionen Franken ausgesprochen, weil die Swisscom ihren Konkurrenten für Leistungen im Internetbereich zu hohe Preise verrechnete. In Großbritannien muss die Schweizer Grossbank UBS eine Buße von umgerechnet 13,5 Millionen Franken bezahlen. Es handelt sich um die dritthöchste Geldstrafe, die die britische Finanzaufsicht je ausgesprochen hat. 4 Mitarbeiter der UBS hatten mit Kundengeldern geschäftet, ohne Erlaubnis der betroffenen Anleger. Die Banker hätten es verstanden, das mangelhafte Kontrollsystem ihrer Bank zu umgehen. Zudem habe es die UBS unterlassen, verschiedenen Warnhinweisen nachzugehen, schreibt die britische Behörde. Trotz der allmählichen Erholung der Wirtschaft bleibt der Leitzins in den 16 Euro-Ländern bei 1,0%. Die Europäische Zentralbank belässt den Zins auf diesem historischen Tief. Auch die britische Notenbank verzichtet auf eine Anhebung der Zinsen. Ihr Leitzins bleibt noch tiefer bei 0,5%. Zugleich kündigte sie an, ihr Programm zum Aufkauf von Wertpapieren um 25 Milliarden auf 200 Milliarden Pfund auszubauen. Großbritannien leidet wegen seines großen Bankensektors besonders stark unter der Finanzkrise. In Deutschland haben tausende Mitarbeiter des Autobauers Opel gegen ihr amerikanisches Mutterhaus General Motors protestiert. GM hatte vorgestern überraschend bekannt gegeben, Opel werde nun doch nicht verkauft. Deshalb werden jetzt in Deutschland Massenentlassungen befürchtet. In St. Gallen hat der ehemalige US-Präsident Bill Clinton eine Rede gehalten. Er sprach zur Eröffnung eines neuen Behindertenkompetenzzentrums an der St. Galler Universität. Clinton plädierte dafür, Behinderte vermehrt in die Gesellschaft zu integrieren. Der Schweizer Fußballspieler Johann Vogel beendet seine Karriere. Im Alter von 32 Jahren gab er heute seinen Rücktritt bekannt. Der Genfer spielte unter anderem für die Grasshoppers, für Eindhoven und für die AC Milan. 94 Mal war Vogel für die Schweizer Nationalmannschaft im Einsatz, zeitweise auch als Captain. Seit der Vertragsauflösung mit den Blackburn Rovers im April war Vogel ohne Verein. Beim Tennisturnier Swiss Indoors in Basel hat Marco Giudinelli die Viertelfinals erreicht. Der Basler gewann gegen den Zürcher Michael Lammer nach mehr als 2 Stunden mit 2:6, 6:3 und 6:3. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.285 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.958 Punkten plus 1,6%. Der Euro wird zu einem Franken 51,10 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,1,70. Das Wetter. In der Nacht fällt stellenweise Regen. Morgen Freitag bleibt es im Norden wechselhaft mit sonnigen Abschnitten und lokalen Schauern. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1200 Metern. Im Tessin lockern sich die Wolken am Freitag auf und am Nachmittag ist es oft sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden 9, im Süden 12 Grad. Am Samstag ist es im Osten und Süden erst freundlich, später zieht von Westen her Regen auf, oberhalb von 1200 Metern fällt Schnee. Am Sonntag ist es meist bewölkt und zeitweise nass, die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 1000 Meter.
Die Welle, sie ist da, die Schweinegrippewelle. Die Gesundheitsbehörden sehen keinen Grund für weitere Massnahmen. Dann Bundesrätin Leuthard in Rom, ein Besuch in Zeiten schwieriger Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien. Wir haben ganz aktuelle Informationen von der Medienkonferenz. Zu viel Fluglärm für zu viele Menschen, die Zürcher Regierung erwägt einen Siedlungsstopp. Neuer Anlauf bei den Schulreformen, doch der Lehrplan 21 steht im Gegenwind, wie schon das Harmos-Projekt. Cash mit Cleantech. Die Schweiz soll den Anschluss an den Zukunftsmarkt grüner Technologien nicht verlieren. Geplatzter Verkauf, geplatzter Traum. Auch Russland ist enttäuscht darüber, dass Opel bei GM bleibt. Mit blutrünstigen Milizen über Frieden verhandeln, wie geht das? Und im Dossier sehen wir uns den Klimawandel an.
You can see how dry it's been. There's very little grass and bush around. Very severe. It's the most severe that we've ever known. It's become more extreme. It gets much colder and much hotter.
Viehzüchterin Amanda Barrett über die große Dürre in Kenia und die immer extremeren Wetterbedingungen. Die Schweinegrippewelle rollt auf die Schweiz zu. In verschiedenen Kantonen müssen Schulklassen geschlossen werden, weil zu viele Kinder erkrankt sind. Nach dem Waffenplatz Chur meldet nun auch jener in Thun 2 erkrankte Rekruten. Die Zahl der bestätigten Fälle von Schweinegrippe schnellt in der ganzen Schweiz in die Höhe. Grund für Panik und weitere Massnahmen gebe es aber keinen, sagt das Bundesamt für Gesundheit. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die pandemische Welle sei definitiv in der nördlichen Erdhalbkugel angekommen, sagt der Experte des Bundesamtes für Gesundheit Patrick Matthies. In Irland breite sich das Virus explosionsartig aus. Es sei deshalb nur noch eine Frage der Zeit, bis auch in der Schweiz Tausende von Ansteckungen registriert würden.
Davon gehen wir aus, dass die Schweiz nicht verschont werden wird. Die Frage ist, wann welches Land jetzt tatsächlich in diese pandemische Welle kommt. Das ist schwierig vorauszusagen. Wir sehen aber ganz klar auch in der Schweiz jetzt eine erhöhte Aktivität. Die laborbestätigten Fälle haben doch jetzt in den letzten 2 Wochen massiv zugenommen.
Und zwar um das Dreifache innerhalb einer Woche auf mittlerweile 295 bestätigte Fälle von Schweinegrippe. Vor allem im Tessin und im Kanton Genf hätten die Ansteckungen in den letzten Tagen massiv zugenommen. Das Bundesamt für Gesundheit rechnet damit, dass insgesamt 1 bis 2 Millionen Menschen in der Schweiz erkranken könnten. Weitere Maßnahmen wie das Verbot von Großveranstaltungen oder staatlich verordnete Schulschließungen hält das BAG trotzdem nicht für nötig. Denn in Sachen Gefährlichkeit unterscheidet sich das Schweinegrippevirus nach wie vor nicht von einem saisonalen Grippevirus und sei für Menschen, die nicht einer Risikogruppe angehörten, absolut harmlos. Vorläufig. Denn Patrick Mattis will nicht ausschließen, dass sich das im Laufe des Winters ändern könnte.
Die Influenza-Viren neigen eben dazu oder haben die Eigenschaft, sich sehr sprunghaft verändern zu können. Und auszuschließen, dass sich dieses Virus verändern wird, vielleicht auch dahingehend verändern wird, dass es eine wesentlich schwerere Krankheit hervorrufen kann, das kann ich nicht voraussagen. Und da will ich auch vor allem sicher nicht sagen, dass das nicht möglich ist.
In der Regel dauern Grippewellen 8 bis 12 Wochen. Die Impfungen für Risikogruppen sollen ab Mitte Monat anlaufen. Die optimale Wirkung des Impfstoffs tritt erst nach 2 Wochen ein, womit Risikogruppen frühestens ab Anfang Dezember geschützt werden. Stellt sich die Frage, ob die Impfungen da nicht zu spät erfolgen. BAG-Experte Mattis:
Wir hoffen natürlich nicht, dass es schon zu spät ist. Wie gesagt, wir können nicht voraussagen, wann jetzt die explosionsartige Ausbreitung des Virus auch in der Schweiz stattfinden wird. Wir hoffen, dass wir die Risikogruppen, die die größten Risiken tragen bei einer Erkrankung, schwere Komplikationen zu haben, dass wir die noch rechtzeitig schützen können.
Egal, was man jetzt auch mache, man werde die Schweinegrippewelle in der Schweiz nicht mehr aufhalten können, hält der Pandemiespezialist fest.
Bericht von Philipp Burkhardt. Weitere Informationen rund um das Thema Schweinegrippe gibt es bei uns auch online zu finden unter drs.ch. Es gehört zur Pflege guter Freundschaften, sich ab und zu gegenseitig zu besuchen. Im Juni war Italiens Wirtschaftsminister Scajola zu Besuch in der Schweiz. Und heute nun war der Gegenbesuch fällig. Bundesrätin Leuthard ist nach Rom gereist. Allerdings haben sich die freund-nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien seit dem Juni bös verschlechtert. Der Grund: die Jagd Italiens nach Steuersündern. Eine Jagd, bei der vor allem Schweizer Banken ins Visier genommen werden. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Rom, Massimo Agostinis. Sie kommen gerade von der Medienkonferenz mit Doris Leuthard. Was hat man da erfahren über den Streit zwischen der Schweiz und Italien? War das überhaupt Thema bei den Gesprächen heute?
Es war eigentlich ursprünglich nicht vorgesehen, aber in Angesicht der Situation hat man dann doch darüber gesprochen. Beide Seiten sind sich einig, dass sie eigentlich ein bisschen eine andere Haltung haben im Zusammenhang mit diesem Streit. Leuthard und Scajola empfinden diesen Streit als störend, das aus Sicht der Wirtschafts- und Handelsminister quasi, weil sie sagen sich, jeder Streit auch im Finanzbereich stört auch den Handel und das sei schlecht für beide Seiten. Leuthard sagte dann aber auch, dass sie darauf gedrängt habe bei Scajola, dass er sich dafür einsetze, dass die Schweiz von der schwarzen Liste wegkomme, die Italien über Steuerparadiese führt, weil Schweiz ja laut OECD-Richtlinien auf keiner Steuerparadiesliste mehr figuriert und es deshalb auch keinen Grund gibt, dass Italien die Schweiz als einziges Land quasi weiterhin auf einer eigenen schwarzen Liste führt.
Welches Gewicht kommt dem jetzt bei? Die beiden, also Leuthard und Scajola, sind Wirtschaftsminister, Ministerin und nicht Finanzminister.
Nun, bei Doris Leuthard ist das Gewicht bestimmt relativ groß, weil sie ist ja jetzt auch in dieser Arbeitsgruppe drin, die diesen Streit zwischen der Schweiz und Italien beilegen soll. Bei Scajola sieht das ein bisschen anders aus. Er ist nicht direkt Wirtschaftsminister, er ist in allererster Linie Handelsminister und zuständig für die wirtschaftliche Entwicklung, wie das ganz genau heißt. Der große, starke Mann in Italien, das ist Giulio Tremonti, der Finanz- und Wirtschaftsminister. Und wie groß das Gewicht zwischen Scajola und gegenüber Tremonti tatsächlich ist, ist schwierig zu sagen, aber bestimmt, Tremonti zieht seinen Kampf durch. Er will das Geld sehen. Er hat heute wieder die Guardia di Finanza in Bewegung gesetzt, dieses Mal gegen italienische Firmen, die in der Schweiz aktiv sind. Es sind dort Durchsuchungen durchgeführt worden, ganz so, als ob er ein Zeichen setzen wolle. Auch wenn Doris Leuthard jetzt in der Schweiz ist, mir ist das egal, weil ich möchte, dass dieses Scudo Fiscale, diese Steueramnestie, ein Erfolg wird.
An der Medienkonferenz, an der Sie eben waren, Massimo Agostinis, ist auch Scajola aufgetreten, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie sind die beiden denn aufgetreten? Hat man da von der Verstimmung zwischen der Schweiz und Italien etwas gespürt?
Nein, da ist irgendetwas falsch. Scajola war nicht an dieser Medienkonferenz. Das hat aber nichts mit diesem Besuch zu tun, sondern es ist nicht Usanz, dass bei solchen Treffen am Schluss beide vor die Medien treten. In Italien ist es immer so der Fall, dass jeder für sich eine Medienkonferenz hat, macht. In diesem Fall hat Scajola sogar nur ein Kommuniqué verschickt, das eigentlich die guten Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien hervorhebt. Da wurde erinnert, dass es sehr viele italienische Grenzgänger gäbe zwischen der Schweiz und Italien, dass da nichts angerührt werden solle, dass die Drohungen auch nicht wahrgemacht werden sollen, dass die Schweiz plötzlich Geld von ihnen zurückbehält. Es wurde auch mehr sogar neue Projekte angestoßen im Sinne von beim Grenzübergang zwischen Chiasso und Italien sollen gewisse Investitionen getätigt werden, damit der Verkehr besser läuft. Also diese beiden Parteien, die Wirtschafts- und Handelsminister der Schweiz, Leuthard und Scajola, haben sich große Mühe gegeben zu betonen, dass bei ihnen eigentlich alles in Ordnung ist, was zwischen den Finanzministern allerdings nicht der Fall ist.
Besten Dank, Massimo Agostinis, für diese aktuellen Informationen direkt aus Rom. Der Kanton Zürich hat ein ausgeklügeltes Messinstrument. Es heißt ZFI, Zürcher Fluglärmindex, und misst die Zahl jener Menschen, die vom Fluglärm geplagt sind. Und dieses Messinstrument hat nun, bildlich gesprochen, stark nach oben ausgeschlagen. Die Zahl der vom Fluglärm geplagten Menschen steigt nämlich rasant, so dass der Grenzwert überschritten ist. Doch Volkswirtschaftsdirektorin Rita Fuhrer hat ein Gegenmittel. Sie will, dass in der näheren Umgebung des Flughafens das Bauen eingeschränkt wird. Aus Zürich, Klaus Ammann.
Nicht die Zahl der Flüge sei relevant, sondern diejenige der effektiv vom Lärm geplagten Anwohnerinnen und Anwohner des Flughafens Zürich, sagte die Zürcher Regierung vor 3 Jahren. Deshalb schlug sie dem Stimmvolk anstelle einer Begrenzung der Flugbewegungen den sogenannten Zürcher Fluglärmindex vor. Kritiker bezweifelten schon damals die Wirksamkeit dieses Instruments. Das Stimmvolk folgte der Regierung jedoch und diese verpflichtete sich, Maßnahmen zu ergreifen, sobald mehr als 47.000 Menschen stark vom Fluglärm betroffen seien. Dass dieser Grenzwert bereits im 2. Jahr übertroffen würde, das zeichnete sich bereits nach dem 1. Jahr ab. Einerseits haben die Flugbewegungen in den vergangenen Jahren wieder zugenommen und andererseits wächst die Bevölkerung in der Region stärker, als die zuständige Volkswirtschaftsdirektorin Rita Fuhrer erwartet hat.
Wir wussten natürlich, dass sehr viele Leute in diese Region ziehen wollen, dass sie es attraktiv finden, hier zu sein, hier zu arbeiten, auch halt in der Mitte der Dinge, die da geschehen, leben zu können. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass die Bevölkerungsentwicklung so rasant ist in dieser Gegend.
Die Regierung habe vor 3 Jahren unter dem öffentlichen Druck den Grenzwert des Fluglärmindexes wahrscheinlich zu tief angesetzt, gibt Rita Fuhrer heute zu.
Ich gebe zu, dass es eine politische Einschätzung war, die der Regierungsrat vorgenommen hat. Sie sind nun aber doch etwas überrascht worden im Regierungsrat, auch meine Kolleginnen und Kollegen, und wissen natürlich, dass wir jetzt auch ein Problem haben, natürlich mit der Bevölkerung in einen Dialog zu treten, ganz konkret.
Der Dialog mit der Bevölkerung wird deshalb schwierig, weil die Zürcher Regierung eben bei der Bevölkerung ansetzt. Sie will mit raumplanerischen Maßnahmen verhindern, dass in Zukunft noch mehr Menschen in die lärmbelasteten Gebiete im Norden und Osten des Flughafens ziehen. Die betroffenen Gemeinden reagieren empört. Es sei vital für sie, ihre Baulandreserven nutzen zu können. Sie fordern, dass die Regierung auch auf den Flugbetrieb und auf den Flughafen Einfluss nehme. Da mache sie bereits, was sie könne, erklärt Rita Fuhrer. Vieles hänge jedoch nicht von ihr ab. Eine Einigung mit Deutschland beispielsweise würde den Lärm über Zürich rasch reduzieren. Doch bis diese eventuell kommt oder ein Siedlungsstopp, wie ihn die Regierung plant, wird die Zahl der Lärmgeplagten in der Region Zürich voraussichtlich weiter wachsen.
Das war ein Bericht von Klaus Ammann. Ob Kinder im Aargau, in Zug oder im Bündnerland zur Schule gehen, soll für ihre Bildung keine Rolle spielen, das sagen die kantonalen Erziehungsdirektoren. Sie wollen einen einheitlichen Lehrplan in der Volksschule einführen, der für alle 21 Deutschschweizer Kantone gelten soll. Dieser Lehrplan 21 wurde bereits in der Vernehmlassung ausgiebig kritisiert, was nach dem heftigen Widerstand gegen HARMOS, dem anderen Schulharmonisierungsprojekt, nicht verwundert. Heute nun stellten die Erziehungsdirektoren ihre überarbeiteten Ideen vor. Auch dagegen kündet sich Widerstand an. Andrea Jacki.
Mit dem Lehrplan 21 lancieren die Erziehungsdirektoren ein weiteres Reformprojekt, das den Unterricht in den Schweizer Schulstuben einheitlicher machen soll. Mit dem umstrittenen Schulprojekt HARMOS ist der Lehrplan 21 nicht direkt verknüpft, aber es gibt starke Bezüge zwischen den beiden Reformprojekten. Während HARMOS die Eckwerte des Schulsystems regelt, wie etwa das Alter des Schuleintrittes oder die Übergänge auf andere Schulstufen, legt der Lehrplan 21 fest, wann die Schüler was lernen sollen. Er strebt somit ähnlich tiefgreifende Veränderungen an wie HARMOS. Beat Zemp, Präsident des Dachverbandes der Schweizerischen Lehrerinnen und Lehrer, begrüßt diesen Lehrplan.
Der wichtigste Punkt ist eine Auftragsklärung für die Schule. Es ist dringend nötig, dass wir alle Anliegen, die von der Gesellschaft an die Reparaturwerkstatt Schule delegiert werden, wieder mal eine Prüfung unterziehen, denn die Liste ist in der Zwischenzeit fast unendlich lang geworden.
So soll die Schule nebst den klassischen Schulfächern auch über Magersucht informieren, über den Umgang mit Computerspielen, Empfängnisverhütung, Drogenkonsum, Gewaltprävention betreiben und vieles mehr. Arbeitsgruppen sollen sich bis kommenden Frühling darum kümmern, wie diese Anliegen im Lehrplan 21 Platz finden sollen. Andere Grundsatzentscheide haben die Erziehungsdirektoren bereits getroffen. So haben sie die Stundentafel für Mathematik aufgestockt und haben damit auf Kritik in der Vernehmlassung reagiert. Kinder sollen in ihrer Schulkarriere gleich viele Lektionen Mathematik erhalten wie in der Sprache Deutsch. Dies wird Anpassungen und weitere Diskussionen erfordern, weiß Anton Schwingruber, Präsident der Steuergruppe für den neuen Lehrplan und Bildungsdirektor im Kanton Luzern.
Wenn wir beispielsweise plötzlich mehr Mathematik anbieten müssen, andere Kantone vielleicht weniger, dann braucht das dann auch noch Überzeugungsarbeit, dass man bereit ist, das einzugehen.
Der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Grundsätzlich sei die Idee des einheitlichen Lehrplans in der Vernehmlassung aber auf positives Echo gestoßen. Hauptopponentin gegen den Lehrplan 21 ist, wie schon bei HARMOS, die SVP. Ihr Bildungsexperte, SVP-Nationalrat Ulrich Schlür, ist mit den überarbeiteten Grundlagen nicht einverstanden. Er sei enttäuscht, dass der Lehrplan den Lehrern zu viel vorschreibe und sie zu stark einschränke. Wolle man sichergehen, dass die Lehrer all diesen Anliegen nachkommen, erfordere dies einen Kontrollapparat. Die SVP werde wohl reagieren.
Also wir diskutieren zurzeit sehr ernsthaft, ob wir einen nach unseren Vorstellungen aufgestellten Lehrplan vorlegen wollen, der eben klare Leistungsziele pro Altersstufe festlegt, aber eben den Weg dazu den Lehrkräften offen lässt.
Ein Gegenlehrplan also, der den Erziehungsdirektoren vorgelegt werden soll. Die Kantone sind in ihrer Entscheidung frei, ob sie beim Lehrplan 21 mitmachen wollen oder nicht. Eines aber ist klar, das Volk hat 2006 an der Urne beschlossen, dass Ziel und Inhalte der Schule harmonisiert werden sollen.
Ein Bericht von Andrea Jacki. Wir wissen es alle schon lange. Wasser, Luft und Energie stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung auf dieser Erde. Sie werden immer mehr zur Mangelware. Umwelttechnologien und Dienstleistungen sind deshalb ein Zukunftsmarkt. Auch für Unternehmen in der Schweiz. Damit diese nicht ins Hintertreffen geraten, sollen sie dabei umfassende staatliche Unterstützung erhalten. Beat Soltermann über eine wachsende Branche.
Was Telekomunternehmen machen, ist klar. Was die Pharma tut, auch. Doch womit beschäftigen sich Cleantech-Unternehmen?
Clean, das klingt gut. Tech klingt auch nicht schlecht. Da ist was Wichtiges im Gange und da möchten wir eigentlich dabei sein.
Sagt Alain Tierstein. Er ist Professor an der Technischen Universität München und natürlich hat er auch eine genaue Definition parat.
Es handelt sich hier um die Produktion, um die Dienstleistungen, aber auch um die Technologieentwicklung von Aktivitäten, von Wirtschaftsaktivitäten, die letztlich zum Schutze und dem Erhalt der natürlichen Ressourcen dienen.
Es geht also um Solarzellen, um Abfallrecycling, um Wasseraufbereitung und all die Firmen, die diese Produkte und Dienstleistungen anbieten. Das ist ein Markt, der wegen der knapper werdenden natürlichen Ressourcen deutlich wächst. Innovationen sind gefragt. Schon heute ist es ein großer Markt. Bis in 10 Jahren sollen mit Cleantech weltweit gar rund 3.500 Milliarden Franken umgesetzt werden. Viel Potenzial, viel Zukunft. Auch Firmen aus der Schweiz beteiligen sich. Und das stärker als auch schon, weiß Alain Tierstein. Er hat im Auftrag von Bundesrätin Doris Leuthard herausgefunden, dass die Schweizer Cleantech-Branche trotz Rezession gut dasteht, 155.000 Menschen beschäftigt und dass sie eine Wertschöpfung bis 20 Milliarden Franken erzielt. Das ist mehr als die Uhrenbranche. Ein eindrückliches Volumen, das gar noch höher sein könnte, denn Cleantech-Firmen haben hierzulande mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die eine, der Wissenstransfer zwischen Hochschulen und der Branche müsste verbessert werden, stellt Tierstein fest.
Wir haben gute Forschung, aber wir haben Schwierigkeiten, diese Forschung über die Anwendungsentwicklung in den Markt zu bringen mit entsprechend motivierten, innovativen Unternehmen.
Das heißt, es gibt zwar zündende Ideen, aber diese müssen auch umgesetzt werden. Die andere Schwierigkeit, auch an Geld mangle es. Vor allem bei jungen Firmen.
Es fehlt so ein bisschen ganz zu Beginn, man nennt das diese erste Saat, die gesät wird, das Seed Money. Da scheint es Schwierigkeiten zu geben. Wie kriege ich so die ersten paar hunderttausend Franken zusammen, um einmal meine Idee weiterzuentwickeln?
Und damit das alles bald der Vergangenheit angehört, gibt's ab heute Hilfe. Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard und Umweltminister Moritz Leuenberger wollen die Branche unterstützen. Sie lassen klären, wer wo was unternimmt, um die Branche zu fördern und wie sich Staat, Wissenschaft und Wirtschaft besser vernetzen können. Auch soll in die Ausbildung von Cleantech-Fachleuten investiert werden. Cleantech-KMU können zudem beim Bund 7.500 Franken beantragen, um damit Forschungsarbeiten durchführen zu lassen. Schließlich soll der Export von Cleantech-Gütern aus der Schweiz erleichtert werden. Alles Maßnahmen, sagt Doris Leuthard, die ungewöhnlich, aber nötig seien.
Die Rolle des Bundes ist nicht diejenige, dass wir jetzt hin zu einer Industriepolitik gehen, aber anschieben, sichtbar machen, vernetzen, Bildung, Forschung, Entwicklung und Export miteinander in einer Kette zu entwickeln, miteinander. Das scheint mir enorm wichtig zu sein.
Damit auch Schweizer Unternehmen im Cleantech-Bereich den Anschluss nicht verpassen.
Zukunftsmarkt Cleantech, das war ein Bericht von Beat Soltermann. Die weiteren Themen hier im Echo der Zeit: kein Technologieschub, Russlands Ärger über den geplatzten Opel-Verkauf, Friede oder Gerechtigkeit, das große Dilemma von Konfliktschichtern und Klimawandel konkret, Schauplatz Laikipia in Kenia, wo nichts mehr ist wie früher. Die Empörung über den Entscheid von GM, Opel zu behalten, wird sich wohl nicht so schnell legen. In Deutschland haben heute Zehntausende von Opel-Mitarbeitenden protestiert. Aber auch in Russland ist man verärgert. Dort hatte man gehofft, der geplante Opel-Verkauf an den Zulieferer Magna und die russische Sberbank sei die Chance, den technologischen Rückstand im Automobilbau wettmachen zu können. Aus Moskau Peter Gisling über einen geplatzten Traum.
Als der Entscheid von General Motors publik wurde, feierte Russland gerade seinen Tag der nationalen Einheit. Doch heute reiben sich hier viele die Augen. «Ups, sie haben uns Opel nun doch nicht gegeben», titelte heute die Komsomolskaja Pravda. Und Putins Pressesprecher hat wissen lassen, dass sein Chef die jüngste Entscheidung von GM mit, Zitat, «Erstaunen» zur Kenntnis genommen habe. Gewisse Experten hier in Russland waren davon ausgegangen, dass Opel bei einem Kauf durch Magna und durch die russische Sberbank allein auf dem russischen Markt in Kürze bis zu 700.000 Neufahrzeuge hätte absetzen können. Regierungschef Putin hatte sich durch eine Installation von Opel-Technologie in Nizhny Novgorod einen nachhaltigen Zugang Russlands zu moderner westlicher Automobilbautechnologie erhofft. Russlands Autoindustrie liegt nämlich seit ein paar Monaten ziemlich am Boden. Das wichtigste Autowerk, Avtovaz in Toljatti an der Wolga, hat für Ende Jahr eine Verkleinerung seines Personalbestandes um 27.000 Mitarbeitende angekündigt. obwohl Putin dem Werk in den letzten Monaten massivste staatliche Finanzspritzen hatte zukommen lassen, ist dort von nachhaltigen Erneuerungsplänen nicht viel zu spüren. Der Lada-Hersteller musste in der ersten Jahreshälfte einen Verlust von umgerechnet rund 700 Millionen Franken hinnehmen. Der Absatz ist um mehr als die Hälfte geschwunden. Während Russland aus wirtschaftlichen Gründen nicht dazu gezwungen ist, sich ein zwar etwas kostengünstigeres, technologisch aber völlig veraltetes Fahrzeug der Marke Lada oder Schiguli zu kaufen, weicht eben lieber auf ein westliches Fahrzeug oder auf ein Modell aus Fernost aus. Daran wird sich jetzt nach der jüngsten Entscheidung von GM wohl auch vorderhand nicht viel ändern. Böse Zungen zweifeln überdies, ob die russische Sberbank überhaupt in der Lage gewesen wäre, das Geld für den Opel-Kauf aufzubringen. Andere können sich auch vorstellen, dass die Leitung von GM durch Putins Vorgehen gegenüber dem französischen Renault-Konzern etwas irritiert worden sein könnte. Renault hält nämlich am angeschlagenen Lada-Werk in Togliatti einen Aktienanteil und eine Sperrminorität von 25%. Angesichts der Absatzkrise hat der Regierungschef Putin die Franzosen jüngst offenbar ziemlich forsch aufgefordert, weitere Finanzmittel ins marode Werk in Togliatti zu investieren. Sonst, so Putin, drohe die Gefahr, dass das von Renault erworbene 25%ige Eigentum verwässert werde. Doch auch Renault hat diese Tage dem russischen Regierungschef die kalte Schulter gezeigt. Man werde zwar gerne weiter in die eigenen Renault-Produktionslinien in Togliatti investieren, avant perdu aber werde man keine weiteren Gelder in Russlands Automobilbau investieren.
Wer in bewaffneten Konflikten schlichten will, muss mit den Kriegsparteien verhandeln. Soweit, so gut. Schwierig wird das, wenn es sich bei den Konfliktparteien um irgendwelche ruchlose Rebellengruppen und Privatmilizen handelt, wie sie in fast allen heutigen Konflikten eine Schlüsselrolle spielen. Dieses Dilemma, dem fast alle Friedensverhandler ausgesetzt sind, stand im Zentrum an der Jahreskonferenz der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace. Verhandeln mit hochproblematischen Akteuren, das ist politisch schwierig, juristisch bedenklich und oft moralisch verwerflich. Wie heikel es ist, zeigt sich zum Beispiel im Sudan, der Bericht von Fredrik Steiger.
2,5 Millionen Tote, so viele Opfer hat der Krieg zwischen der Zentralregierung in Khartoum und christlichen Rebellen im Südsudan über die Jahre hinweg gekostet. Inzwischen gilt er als beendet, dank eines Friedens, an dem die Schweiz maßgeblich beteiligt war. Botschafter Andreas Emadeni, Sonderbeauftragter JEDA für den Sudan und das Horn von Afrika, meint:
C'est certainement un cas qu'on peut amener en exemple pour la nécessité de entrer en négociation.
Es sei ein Musterbeispiel dafür, wie eine bewaffnete Bewegung, hier die südlibanesische Volksbefreiungsbewegung SPLM, in einen Friedensprozess einbezogen werden kann. Mit der Erwartung, dass eine solche zuvor gewalttätige Miliz zu einem konstruktiven politischen Akteur wird. Die SPLM sei, so Semadeni, auf dem Weg dazu, aber nicht am Ziel. Und ein weiteres Problem, beim Friedensschluss waren zwar alle damals relevanten Akteure beteiligt, dennoch werde heute im Südsudan wieder gekämpft.
Aujourd'hui, où la perspective est même éventuellement un référendum sur la sécession du Sud-Sudan, ces différences reviennent à la surface.
Jetzt, da die Aussicht auf einen souveränen Staat Südsudan bestehe, treten auf einmal neue gewalttätige Gruppen auf den Plan. Professor Alfred Locucci von der katholischen Universität Juba im Südsudan spricht gar von äußerst blutigen Auseinandersetzungen seit 2 Monaten.
In the last 2 months in southern Sudan, some very atrocious activities have taken place, which are mind-boggling because even traditional.
Für viele Beobachter kommt das überraschend. Muss man nun das Friedensabkommen neu aufrollen, um in einem neuen Anlauf auch diese Gruppen mit einzubeziehen? Nein, meint Rukoshi, das sei kaum möglich.
It will be difficult to include all actors in the sense in which actors want to be included.
Alle Akteure wollten Macht, auch diese neuen bewaffneten Gruppen. Doch es gäbe nicht beliebig viel Macht zu verteilen. Als Ausweg sieht er einzig, allen klarzumachen, dass auch sie vom Frieden profitierten.
All potential actors and past actors in violent activities should be made to realize that there is a peace dividend for them as well.
Doch das Patentrezept, wie das zu schaffen sei, hat niemand. Erst ganz am Anfang ist man bei der Lösung des Darfur-Konflikts, dem zweiten Drama im Sudan mit bisher rund 200.000 Toten. Auch hier stellt sich die Frage, mit wem muss, mit wem kann man reden? Sicherlich mit vielen der regierungsfeindlichen Gruppen in Darfur, sagt Alfred Lukoci, denn sie besäßen in den Augen der lokalen Bevölkerung durchaus Legitimität.
The entire Darfur as a region is neglected. And so from that perspective,
die Regierung habe die Gegend seit langem völlig vernachlässigt. Der ganze Ölreichtum des Landes sei stets in der Hauptstadt Khartoum geblieben. Doch ist auf der anderen Seite auch Sudans Diktator Omar al-Bashir ein valabler Friedenspartner. Er, der vom Internationalen Strafgericht in Den Haag als Kriegsverbrecher gesucht wird. Natürlich, so stoßend das sein möge, sagt David Lanz, Forscher bei Swiss Peace, der auch im Sudan gearbeitet hat.
Wenn man Frieden machen will, kann man die Realität der Macht nicht ignorieren. Im Fall vom Sudan, wenn man da sagen würde, nein, mit der sudanesischen Regierung sprechen wir absolut nicht mehr, weil deren Präsident angeklagt wurde, das würde nicht gehen. Es braucht die sudanesische Regierung als Gesprächspartner.
Und zwar, obschon sie die Hauptschuld am Blutvergießen in Darfur trage. Konkret heißt das, um in der Praxis Erfolg zu haben, muss man zentrale Prinzipien verletzen. Aber ein Prinzip zumindest müsse unbedingt gelten, sagt Botschafter Semadeni.
Pour un médiateur, il est pas pensable de offrir une amnistie.
Ein Vermittler dürfe keinesfalls Amnestien versprechen. Ein wichtiger Punkt, denn hier besteht ein Widerspruch. Friedensförderer fordern Gespräche mit allen Beteiligten, auch den blutrünstigsten. Völkerrechtler hingegen verlangen ein Ende der Straflosigkeit für jene, die Gewalt anordnen. Man müsse da ganz pragmatisch vorgehen, fordert Botschafter Semadeni.
Beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnages se sont rendus coupables de l'un ou de l'autre acte et la justice qui doit juger.
Die Politik müsse mit allen den Dialog pflegen, um Frieden zu schaffen. Hernach habe sich die Justiz mit der Schuldfrage zu befassen. Eine wohl realistische Sicht. Das Dilemma zwischen pragmatischem Vorgehen und Prinzipien aber bleibt. Und damit die Frage, was ist ein Friede ohne Gerechtigkeit überhaupt langfristig wert?
Jetzt ist es 18 Uhr und gleich 37 Minuten. Das Echo Dossier heute aus Ostafrika. Wer am Klimawandel noch zweifelt, erhält da Anschauungsunterricht. Seit etwa 10 Jahren sind in Kenia Veränderungen augenfällig. Dürreperioden wurden häufiger und sie dauern länger. Regenfälle sind viel intensiver. Die Regenzeiten folgen nicht mehr den bekannten und zuvor verlässlichen Rhythmen. Kenia hat eben eine der schwersten Dürreperioden seiner Geschichte erlebt. Rudi Küng ist den Klimaveränderungen in Kenia nachgegangen, genauer in Laikipia, 300 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Nairobi.
Dunkelgraue Wolken hängen tief über der weiten Ebene, die sich vom Mount Kenya und den Aberdare-Bergen nach Norden erstreckt. Wo die Wolken sich entladen, bildet sich ein dampfendes Nebelband zwischen Wolkenhimmel und Erdboden. Nach langer Trockenheit fällt endlich Regen in Laikipia.
This one was so bad. It was horrible. Horrible, horrible. Staying 2 years without the rainfall, it was terrible. This one was the most worst.
Diese Dürre sei fürchterlich gewesen, sagt Apollo Kabiru, der für Hilfsorganisationen ganz Kenia bereist und uns im Auto hierher führt. 2 Jahre lang ohne Regen, das sei schrecklich, die schlimmste Dürre.
We have experienced rivers drying up. This was unusual.
Flüsse sind ausgetrocknet, die bisher das ganze Jahr über Wasser führten. So etwas haben wir in der Vergangenheit nicht erlebt.
We have never had such a kind of things in the past.
Und Apollo Kabiru ist überzeugt, dass die globale Klimaerwärmung auch das Wetter in Kenia verändert habe. Die Bauern pflanzten an, doch dann bleibe der Regen aus.
This is a result of the global warming. Weather has changed even in our country. Farmers are doing their planting and then the rain disappears.
Zwar variieren die Regenmengen in den verschiedenen Gegenden Kenias, das fast 14-mal so groß ist wie die Schweiz. Die diesjährigen Messungen jedoch zeigen überall Regendefizite an. In Laikipia, wo wir die Viehzüchterin Amanda Barrett treffen, fiel 2009 weniger als die Hälfte der jahrzehntelangen Durchschnittsregenmenge. Und so spricht auch Amanda Barrett von der schlimmsten Dürre je, derweil die Hirten ihre Kühe, Ziegen, Schafe und Kamele in die Bomas treiben, in die mit Dornengesträuch geschützten Übernachtungsplätze.
You can see how dry it's been. There's very little grass and bush around. Very severe. It's the most severe that we've ever known.
Sie können sehen, wie trocken es hier war. Es gibt nur sehr wenig Gras und Blätter an den Sträuchen. Die Dürre hat länger gedauert und es ist viel weniger Regen gefallen, als je in dieser Region registriert wurde. Amanda Barrett ist 50 und kümmert sich seit ihrer Jugend um die Tiere auf der Familienfarm hier. Sie ist überzeugt, dass die Wetterverhältnisse geändert haben.
It's become more extreme. It gets much colder and much hotter.
Es gibt mehr Extreme. Es wird heißer und kälter als früher. Und die Regenzeiten folgen keiner Regel mehr, während wir früher doch genau sagen konnten, wann sie beginnen.
But you can't say that now. It's very erratic.
Nicht nur für die Landwirte hat dies böse Folgen, wenn ihre Pflanzungen wegen ausbleibenden Regens nicht gedeihen können, worauf Apollo Kabiru schon hingewiesen hat. Auch die Tiere leiden. Viel Vieh sei gestorben, sagt Amanda Barrett, vor allem Kühe und Rinder, aber sogar auch Kamele.
There's been heavy losses in livestock the whole country over, particularly the cattle, but even the camels have really suffered.
Bilder abgemagerter Kühe und ausgemergelter Kuhkadaver sind in den letzten Jahren wiederholt aus Kenia in die westlichen Medien gelangt, zum letzten Mal bei der Dürre 2006. Kamele waren jedoch bisher nicht betroffen gewesen. Sie halten viel trockenere Klimaverhältnisse aus als Kühe. Doch wegen der Dürre hat Amanda Barrett auch Kamelkälber verloren.
So we've lost a lot of camel calves through the drought.
Die Kamele haben nur noch sehr wenig Nahrung gefunden. Die Büsche und Bäume haben keine Blätter mehr gehabt. Und was die Kamele gefressen haben, hatte nur noch geringen Nährwert. Deshalb wurden viele Kälber zu früh geboren und starben.
Very poor nutrition. So they've dropped a lot of calves early.
Dass die Dürre auch die erwachsenen Tiere geschwächt hat, sehen die Hirten und Viehzüchter im Gegensatz zum Reporter aus der Schweiz auf den ersten Blick. Beim Wägen dann, wo das Gewicht jedes einzelnen Tieres wie jeden Monat im Herdenbuch registriert wird, erkennt auch der Laie, dass die Tiere viel an Gewicht verloren haben.
49.
Anyway, there are about 2,000 camels on the record from the time we started until.
Wir haben ein Register von etwa 2,000 Kamelen seit Mitte der 1970er Jahre, als wir mit der Kamelhaltung begannen, sagt Jasper Evans, der alte Mann auf der Farm. Die Waage zeigt, dass die Kamele unter der Dürre gelitten haben. Sie sehen tatsächlich nicht sehr gut aus.
Those animals are about 300.
Yeah, they're not looking terribly.
Am nächsten Morgen geht über dem Farmhaus wieder ein Platzregen nieder. Seit 10 Tagen regnet es nun schon, zum Teil sehr heftig. Der Regen aber, begleitet von bissiger Kälte, bringt nicht unmittelbare Linderung, wie die Viehzüchterin Amanda Barrett erklärt. Wenn der Regen beginnt, verliert man fast so viele Tiere, Kühe und Kamele wie während der Trockenheit. Denn die Tiere verbrauchen in der Kälte ihre letzten Reserven, um sich warm zu halten.
To keep warm, and they're so weak that it kills them. And it's just because it's been so dry.
Der Himmel ist noch immer wolkenverhangen, wenn wir die Farm in Laikipia über die aufgeweichte Naturstraße wieder verlassen. Zwischendurch blitzt die Sonne auf und erleuchtet einen Streifen der betörend schönen Landschaft, die mit Akazien übersät und von Bergketten gesäumt ist. Nichts scheint auf Klimaveränderung hinzuweisen. Die jungen, mit vielfarbigen Glasperlen geschmückten Mädchen des Samburu-Volkes jedoch, die am Wegrand junge Bäume fällen, veranlassen unseren Führer Apollo Kabiru dazu, auf den landeseigenen Beitrag zur Klimaveränderung hinzuweisen.
It is the result of people having felled so many trees, unfortunately.
Die Klimaveränderung in Kenia ist auch eine Folge davon, dass die Leute so viele Bäume gefällt haben. Leider. Sie schlagen die Bäume, um Feuerholz zu bekommen. Doch was können sie schon anderes tun, um zu Hause Feuer zu machen?
What are they going to use for lighting the fire?
Gerade mal 7% der Landesfläche Kenias sind noch mit Wald bedeckt und die Abholzung geht weiter, so wie in den meisten anderen Ländern Afrikas auch. Um die Klimaerwärmung in Afrika zu stoppen, muss auch dieses schwierige Problem gelöst werden.
Klimawandel, Folgen und Ursachen am Beispiel Kenia. Das war eine Reportage von unserem Afrika-Korrespondenten Rudi Küng. Und das war das Echo der Zeit vom Donnerstagabend. Die Zweitausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen rund um die Uhr gibt es von Schweizer Radio DRS über Kabel oder DAB auf DRS4 News oder im Internet unter drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.